Ja, herzlich willkommen zu unserer 50. Ausgabe If You Can Hear Us, zu dieser Folge Kampf und Klasse. Ihr habt den eben gerade schon gehört. Ich bin Christian und mit mir ist dabei ist Sultan. Hi.
Moin Christian, dass wir in dieser Konstellation noch keinen Kampf- und Klasse-Folge aufnehmen, ist glaube ich echt ewig her. Ich weiß, ich müsste mal echt lange nachgucken, wann wir das letzte Mal wirklich wir beide nur aufgenommen haben. Ich kann mich echt
Ja,
nicht mehr daran
voll.
erinnern.
Ja, voll. Ja, es ist cool, dass das jetzt mal wieder so stattfindet, dass wir in der Konstellation zusammenkommen. Genau, zur 50. Folge, nach so einem wirklich richtig guten Spiel am Sonntag. Wir haben jetzt Dienstag, noch lange vor 19:10 Uhr, aber genau 2 Tage nach dem wirklich beeindruckenden Heimsieg gegen die Hertha. Wie und wo hast du es verfolgt?
Ja, aber nicht nur der Heimsieg, also natürlich kann man auch schon mal so viel sagen. Das wissen ja alle, die uns jetzt hören, nicht nur der Heimsieg an sich, sondern alle anderen Ergebnisse sonst auf anderen Spielplätzen haben einfach komplett in die Karten des FC St. Pauli gespielt. Denke ich da an eine 4:1 Random Sieg von Elversberg in Fürth, dann denke ich dann an den 2:0 Sieg der Fortuna gegen den kleineren Hamburger Verein. Es ist echt krass, krass. Natürlich Holstein hat gewonnen gegen Karlsruhe. War gegen Karlsruhe, ne? Holstein? Ja, 1:0. Aber trotzdem, ich finde es, also letzte Woche war ich ja nicht mit euch, da hast du mit Lukas aufgenommen, da habt ihr auch über die Ergebnisse auf anderen Plätzen gesprochen. Da war ja so, dass wir noch mit einem blauen Auge davongekommen sind nach der Niederlage gegen Schalke, weil da eben auch alle anderen Ergebnisse schon sehr gut für uns ausgefallen sind. Also auf jeden Fall nicht so, dass die Niederlage sehr weht hat. Ich glaube, von den ersten Platz 1 bis 7 hat da niemand gewonnen am letzten Spieltag, also am vorletzten. Und jetzt am letzten Spieltag ist es auch einfach, man freut sich eigentlich über die Ergebnisse auf anderen Plätzen fast genauso als über die eigenen Punkte irgendwie, weil jetzt in der Schlussphase der Saison ist sowas einfach ultra wichtig. Und natürlich kann man immer sagen, was die Spieler immer sagen, dass sie auf sich selbst gucken. Aber ich gucke ganz sicher nicht mehr nur noch auf den FC St. Pauli, sondern ich gucke ja auch am Freitag die Konferenz und ich gucke immer alle Spiele, wo halt wirklich die Konkurrenz spielt, weil im Moment kommt es auch halt eben ein bisschen auf die an und man kann tatsächlich auch schon mit 58, 60 Punkten direkt aufsteigen. Ist zwar super unwahrscheinlich, aber man kann mit so wenig Punkten auch direkt aufsteigen, wenn die Konkurrenz scheitert. Und du kannst auch mit 67 Punkten als Dritter in die Relegation gehen und da scheitern. Also,
Ja, voll. Ich
ja,
finde, man hat jetzt.
das habe ich schon direkt in den ersten Monolog hinter mir. Tut mir leid. Tut mir
Wir sind
leid.
eigentlich inhaltlich auch schon durch, würde ich sagen.
Ja, genau.
Weil wir jetzt aufgestiegen sind. Ich glaube, das hat man jetzt an diesem und an dem letzten Spieltag festgestellt. Die zweite Liga ist so, so ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen, dass sie man nicht davon ausgehen kann, dass der HSV als der Drittplatzierte uns noch 10 Punkte abnehmen wird. Oder es
Naja.
schon sehr, sehr viel zusammenkommen müsste, damit das passiert. Ich glaube, wenn wir 3, 4 Spiele noch gewinnen, oder sagen wir 5 Spiele, die Hälfte knapp, ein bisschen mehr als die Hälfte, dann sind wir
Ich
ganz, ganz sicher aufgestiegen.
errate jetzt irgendwie, also für dich errate ich jetzt kein Geheimnis, weil du ja Teil unserer WhatsApp-Gruppe bist, aber für die Zuhörer kann ich an der Stelle sagen, ich habe heute ein bisschen den Kicker-Tabellenrechner ausgepackt und ich habe tatsächlich auch so durchgerechnet, dass theoretisch auch schon mit vier, also wenn du aus den verbliebenen 9 Spielen 4 gewinnst, dass dann auch schon sehr viel, und diese 4 sogar nicht mal gegen die direkten Konkurrenten, also nicht mal in Hannover, nicht mal beim HSV, sondern wirklich
Ja, nur
einfach die
unsere
vier,
Heimspiele vielleicht.
nur die sicher geglaubten Heimspiele wie gegen Osnabrück, wie gegen Hansa, vielleicht gegen Elversberg, noch vielleicht gegen Paderborn, auch schon das sieht ganz gut aus, aber jetzt sind wir schon eigentlich fast beim Fazit, wirklich. Wir wollten eigentlich das Spiel gegen die Hertha besprechen. Jetzt haben wir alles vorweggenommen. Vielleicht muss ich das
Ja.
mal ans Ende der Aufnahme schneiden oder so, damit das ein bisschen Sinn ergibt, weil jetzt haben wir den ganzen Spannungsbogen komplett einmal in der Mitte gebrochen.
Nein, ich mag eigentlich diese unkonventionellen Anfänge, weil also das Spiel hat wahrscheinlich jeder gesehen, der uns hört.
Ja, genau.
Und die Berichte sind auch alle dazu geschrieben worden und gelesen worden. Insofern können wir jetzt ja wahrscheinlich auch nur kurz zusammenfassen. Das ist wirklich ein beeindruckender Sieg des FC St. Pauli, war von Anfang bis Ende wirklich ruhig und kontrolliert. Hauke Wahl richtig stark hinten, alles wegverteidigt.
Ja.
Und
Ich
dann
finde,
haben wir die Tore erzwungen
ne,
vorne.
also was ihr auch letzte Folge besprochen habt, was ich auch ein bisschen mir durch den Kopf habe gehen lassen, dass die Ausfälle von Alex Smith und Afolayan, welche Auswirkungen an die eigentlich haben werden, weil wenn man jetzt denkt, Smith ist sowieso eigentlich, was Spielaufbau angeht, das Nonplusultra der Liga, kann man so sagen, auch gibt der Abwehr eine super wichtige Stabilität. Das hast du direkt beim Schalke-Spiel gesehen, wo er ausfiel, dass da auf einmal gar nichts mehr funktioniert da hinten. Und Afolayan ist einfach der Matchwinner gewesen bei unseren letzten beiden Siegen. Er macht das 1-0-Siegtor gegen Braunschweig und dann macht er auch einen Doppelpack bei Holstein im Spitzenspiel. Und wenn eben die zwei Spieler fehlen, dann kann man auch zu Recht erstmal denken, vom Papier her, dass die nicht so schwer ersetzbar sind. Sind sie wahrscheinlich so in der Qualität auch nicht. Aber ich hatte trotzdem kein so schlechtes Gefühl und ich hatte keine Angst auch davor, weil gerade wenn so zwei große Granaten fehlen von den vielen, die sonst immer Leistungsträger sind, ist auch anderen klar, dass jetzt auch andere jetzt in der Verantwortung stehen und die dementsprechend auch schon mental sich darauf einstellen. Also Afolayan und Smith sind jetzt nicht einen Tag davor ausgefallen, sondern auch schon die ganze Woche war relativ klar, zumindest bei Smith, dass es nichts wird gegen die Hertha. Und ich vertraue auch einfach immer dann unserem Kader darauf, dass das wirklich aufgefangen wird.
Ja,
Und
voll.
das hast du auch gesehen, wo Jackson Irvine beim Afrika Cup war, da dachte man auch so, oh, da fehlt der zentralste Spieler im Mittelfeld, da fehlt unser Kapitän, das wird gar nicht funktionieren. Und da kommt Joscha Kämmlein, der auch deswegen verpflichtet wurde und regelt irgendwie gefühlt alles im Mittelfeld und ist komplett der richtige Ersatz für Irvine. Und das hast du jetzt, gut, Adam Dzhigawa hatte ein bisschen Probleme, das kann man, glaube ich, sagen. So gerade bei Fabi Rehse hat er, glaube ich, ein, zwei Zweikämpfe verloren, wo er auch wirklich nicht so gut aussah, aber Fabi Rehse ist auch mit der beste Stürmer der zweiten Liga, mit der beste Offensivspieler. Also gegen den kannst du auch schon mal einen Zweikampf verlieren. Und ansonsten fand ich die Leistung von Dzhigawa, der als Miet ersetzte, auch sehr solide tatsächlich.
Total. Finde ich auch. Ich kann da auch nur ergänzen, dass man merkt, wie gut das System eingespielt ist, dass wir da dann doch nicht so stark abhängig von Einzelspielern sind, sondern da kommen neue Spieler rein und das System trägt sich. Das ist einfach schon richtig stark und es war einfach richtig gut. Also ich meine, die Hertha wurde jetzt auch nicht kleingeschrieben vor dem Spiel und er hatte wirklich nicht den Hauch einer Chance. Insofern richtig, richtig gut gewesen. Einzige Wermutstropfen, Carol Metz, der sich verletzt hat. Regalstrand hat sich auch verletzt beim Spiel der U23. Also die Soforthilfe, die keine Soforthilfe mehr ist. Genau.
Ja, jetzt kommt, es kommt so ein bisschen eben die Verletzungssorge zu uns, die wir in der Hinrunde gar nicht hatten. Ich muss man ja auch sagen, dass wir nicht über die ganze Hinrunde hinweg sehr verletzungsfrei waren tatsächlich und dass du sein, diese Gerüst der Mannschaft die ganze Zeit zusammengeblieben ist oder zusammenbleiben konnte, weil niemand ausgefallen ist. Jackson Irvine hatte mal zwischenzeitlich eben die eine kleine Verletzung, die dann auch vorher auch ein paar Wochen, glaube ich, ausfiel und auch gegen die Hertha sogar zurückkam, wenn ich mich nicht erinnere. Da waren wir im Olympiastadion. Da hatte er seine Rückkehr gefeiert, aber ansonsten kann ich mich an keine richtige Verletzung erinnern, bis auf halt, was du vor Ort gesehen hast, den Braunschweig Scott Banks, der sich richtig krass verletzt hat. Jetzt scheint es so, dass dann doch immer mehr auch die Problematik, also die eine größere Rolle spielen wird in der Rückrunde als in der Hinrunde, spielt sie jetzt schon gerade. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft aufgefangen wird, also auffangen wird. Wir können vielleicht so chronologisch versuchen, ein bisschen durchzugehen, auf Halbzeit aufgeteilt. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie jede Szene besprechen, die da war, aber ich meine, also vielleicht so pro Halbzeit einmal kurz das Ganze durchgehen. Erste Halbzeit war, das hat Fabian Hürzler nach dem Spiel auch so gesagt, das habe ich auch aber so empfunden und in der Gruppe haben wir uns dabei auch immer ausgetauscht, haben die anderen ja auch so gesehen, beziehungsweise Luke hat es ja so gesehen, Lukas konnte das Spiel nicht sehen. Wo ist eigentlich Lukas eigentlich? Wissen wir das, wo Lukas ist? Der hat irgendwie,
Nee,
der war nicht beim Spiel, der hat in der Gruppe auch nicht so geschrieben. Also wenn von unseren Zuhörern jemand weiß, wo Lukas sich gerade aufhält, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an ifgenheroes@gmail.com. Würde mich sehr interessieren, ein kleiner Gag an der Stelle. Genau, also dass jetzt St. Pauli einfach die beste Halbzeit der aktuellen Saison gespielt hat. Man weiß natürlich gerade, wenn man so ein Laie ist wie ich, weiß es nicht, ob St. Pauli so bockstark war oder die Hertha so schlecht oder ob es eine Mischung aus den beiden. Ich weiß es jetzt so nicht, kann ich es jetzt nicht sagen. Ich habe auch gesehen, dass, obwohl Pardada vor dem Spiel angekündigt hat, dass Hertha nicht hoch anlaufen wird, weil eben die dafür die schnellen Spieler gar nicht haben, dass die Spieler das doch so zum Teil gemacht haben. Und dann hat natürlich St. Pauli Platz, wie Dardai, der seine Mannschaft bestens kennt, gut beschrieben hat. Eigentlich war Hertha langsam. Die kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Und da hat St. Pauli Hertha spielerisch komplett dominiert und die an die Wand gespielt, kann man ruhig so sagen.
Ja, voll. Es war total souverän. Und ich fand trotzdem, auch wenn wir jetzt wie in vielen anderen Halbzeiten auch nicht, also den ganz großen Strauß an Chancen hatten oder die wirklich richtig gut bis zum Ende herausgespielten Chancen, war es trotzdem total souverän und ruhig und kontrolliert und man hatte nicht einmal das Gefühl, dass diese Partie nirgend, also dem FC St. Pauli aus der Hand gleitet. Und dann fand ich, haben wir die Tore einfach erzwungen. Also das 1-0 durch Saliakas, ein Strahl, der dann abgefälscht wird und ins Tor fliegt, das ist dann einfach gut gemacht. Und beim 2-0 muss man sagen, also krasser Torwartfehler, würde ich sagen, oder Gersbeck, der irgendwie gar
Ja,
nicht richtig abtaucht. Genau.
aber nochmal kurz darauf zu sprechen, weil du mir sagst, das war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, dann würde ich das natürlich genauso unterschreiben. Aber ich muss dann natürlich nochmal sagen, gerade in der ersten Halbzeit, solange wir nur in Anführungszeichen 1-0 geführt haben, hatte ich halt eben auch wieder so ein schlechtes Gefühl, dass wir wieder nicht Spiel aus unseren Chancen rausholen. Also 1-0 war hoch verdient, aber du hätte, als Hartl in der 44. das 2-0 geschossen hat, hätte es auch schon gut mindestens 3-0 stehen können für uns. Und das wäre nach dem Spielverlauf auch komplett angemessen gewesen, wäre auch gar nicht so hoch gewesen. Und ich hatte dann bis zum 2-0 hatte ich echt so ein bisschen Angst, dass es so ein ähnliches Spiel werden konnte, die wir schon mal in den letzten Wochen häufiger gesehen haben, in dem der St. Pauli die erste Halbzeit komplett dominiert, klar die bessere Mannschaft ist. Und dann passiert halt genau das, was Nils in der Aufnahme gegen Holstein Kiel hier bei uns gesagt hat, dass eben in der zweiten Liga wohl doch auch alles recht beisammen ist. Du doch nicht schaffst, über 90 Minuten komplett den Druck aufrechtzuerhalten und dann doch irgendwann mal die andere Mannschaft kommt und dann fängt St. Pauli an zu schwimmen. Das 2 zu 0 hat so ein bisschen meine Sorge genommen, weil das ist da schon echt ein Pflaster. So, das ist echt ganz gut, dass du dann schon mit 2 Toren Führung in die Pause gehst. Die Härte war nicht im Spiel, gar nicht so. Und ich hatte dann einfach ein bisschen die Sorge, wie gesagt, auch noch gerade noch am Anfang der zweiten Halbzeit, dass wenn sie ein Tor machen, wofür sie hätten auch gut die Chance haben können, dass es dann hinten raus ein bisschen enger werden könnte für uns.
Witzigerweise hatte ich die Sorge irgendwie gar nicht,
Okay.
weil wir so viel Energie mitgebracht haben und wir waren gefühlt irgendwie immer einer mehr und wir haben es so ruhig und abgeklärt gespielt, dass ich wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden, weil also wenn wir das so ruhig und abgeklärt weiterspielen, dann werden die Chancen kommen und dann wird wieder einer reinfliegen und dann ziehen wir das Spiel auf jeden Fall auf unsere Seite und genau, da haben wir natürlich zum Glück dann in der ersten Halbzeit schon die beiden Tore gemacht. Insofern konnte man dann mit einem guten Polster in die zweite Halbzeit gehen. Genau, wollen wir dann direkt zur zweiten Halbzeit übergehen oder hast du noch was zu erwähnen zur ersten Halbzeit?
Ja, es ist nichts ultra Wichtiges, aber eine Sache würde ich dann schon mal an der Stelle sagen, weil gerade mit Luke, mit unserem anderen Podcast-Mitglied, ich schon mal während des Spiels darüber unterhalten habe, und das ist die Rolle von Johannes Eggestein, die mir in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr aufgefallen ist, wie es bei anderen Spielern der Fall war. Und da muss ich sagen, dass ich werde einfach das Gefühl halt nicht los, dass wir schon, ich sag jetzt fast so gut wie sicher, jetzt schon aufgestiegen wären, wenn wir einen richtigen Mittelstürmer hätten, der wirklich torgefährlich ist, weil bei Johannes Eggestein ist es auffällig, dass es einfach nicht seine Position ist. Also ihm zuliebe muss man auch natürlich feststellen, dass seine ganze Präsenz von Johannes Eggestein auf dem Fußballplatz und da, wie er am Spiel teilnimmt, er strahlt einfach aus, dass er unglaublich mannschaftsdienlich Fußball spielt. Und das ist unglaublich sympathisch. Und ich würde da auch niemals was Schlechtes zu ihm sagen, weil es ist ja klar, dass er auch niemals in seinem Leben, in der Jugend, als Mittelstürmer ausgebildet wurde. So klar. Also er spielt jetzt gerade, er muss auf eine Position spielen, was er wahrscheinlich noch nicht so wirklich kennt, mag und so weiter. Aber am Ende des Tages merkt man das aber auch so ein bisschen. Er hatte natürlich eine sehr gute Serie in der Hinrunde, wo er 6 Pflichtspiele in Folge getroffen hat, 5 Ligaspiele und den Pokal gegen Schalke. Aber davor und danach ist das halt eher schwierig. Vor allem, wenn du auch halt siehst, dass er auch im Spiel, an dem er teilnimmt, nur erfolgreich teilnehmen kann, wenn er selbst ganz tief die Bälle holt. Und sobald es im letzten Drittel er die Bälle kriegt und dann ist spielerisch manchmal auch der ein oder andere Fehlpass dabei, dann ist manchmal der ein oder andere schlechtere Abschluss, eine schlechte Entscheidung dabei, weil er sich, man merkt, also denke ich zumindest, wie gesagt, bin ja Laie, aber so wirkt er auf mich aus, dass er schon sehr unsicher wirkt, was er, welche Entscheidung er wirklich treffen kann, obwohl er gar nicht mal so einen schlechten Abschluss hat. So, und das ist dann halt auch so die Frage, ob man da nicht, also für mich war gar kein Faktor im Spiel, oder wenn doch, dann halt ist er leider eher aufgrund der Sachen, die ich gerade beschrieben habe, eher negativ aufgefallen. Da ist auch die Frage, ist wirklich ein Bundesliga-erfahrene Spieler und Zweitliga-erfahrene Spieler wie Simon Zoller in seinem Alter, ist er wirklich jetzt qualitativ so schlecht, dass man nicht für ein Spiel zumindest gucken könnte, was er denn so jetzt drauf hat, der wirklich auch als Mittelstürmer fungieren kann? Ist es wirklich zu weit hergeholt, die Idee, dass man auch da jemand versucht, der auch halt als bisschen so als Soforthilfe oder als Hilfe für unsere Probleme im Sturm geholt wurde, der bis jetzt gar nicht so wirklich Fuß gefasst hat im Kader. Das ist eine der Sachen, die ich mir halt im Laufe der ersten Halbzeit überlegt habe, weil ich sage jetzt nicht, dass Johannes Eggestein eine hundertprozentige nach der anderen verschossen hat, weil so war es ihm auch nicht, aber ganz häufig war es dann eben so, dass du gemerkt hast, die Gefahr muss wirklich aus der zweiten Reihe kommen, muss wirklich über die Flügel kommen, in Form von 1 gegen 1 wie bei Saad, in Form von weiten Schüssen wie von Saliakas, wie von Hartl, weil sonst so viel durch die Mitte als Zielspieler, der halt er nicht ist, wird von Eggestein nicht passieren, ehrlich gesagt.
Ja, voll. Ja, ich meine, das ist jetzt eine Problematik, die geht natürlich jetzt über
Ja,
diese
ja,
erste
ja,
Halbzeit
ja.
und über dieses Spiel hinaus.
Ja, genau.
Aber ich meine, es ist ein interessanter Punkt, wie Eggestein vielleicht dann noch um einen Stürmerkollegen ergänzt werden kann zur nächsten Saison. Insofern stellen wir vielleicht das erstmal zurück. Aber die Beobachtung ist ja durchaus richtig. Aber eben auch das Problem, das Eggestein hatte, aber hast du jetzt auch gesagt, dass Eggestein durch viele gute Sachen auffällt. Das sind dann aber nicht Tore, sondern das sind die Laufwege,
Ja.
macht Räume frei und das ist ein
Ja,
Passspiel.
also der
Alles
spielt
mega
auch schon,
wichtig,
ja
aber.
genau. Ja, er spielt auch schon deswegen nützlich. Also ich sage, ich würde nie sagen, dass ich in Eggestein. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn zum Beispiel Simon Zoller mal für ein Spiel im Sturm als Neuner ausprobieren würde, zum Beispiel jetzt so bei so einem Spiel, wo Afolayan verletzt war, dass auch halt Eggestein auf der Flügel dann beginnt, sozusagen. Das ist aber schon viel eher, wo ich ihn mir auch viel eher vorstellen kann, weil mannschaftsdienlich ist sein Fußballspielen auf jeden Fall.
Ja,
Ich
voll.
sage jetzt auch nicht, dass Johannes Eggestein keinen Platz im Kader hat oder sowas, aber ich in der Startelf, weil der hat er auf jeden Fall sich komplett verdient,
Aber ich glaube,
finde
für
ich.
außen fehlt ihm doch ein bisschen das Tempo dafür, oder nicht?
Ja.
Oder?
Ja, aber gut, aber
Aber.
wenn Sinani bei uns als Flügelspieler gelistet wird, dann wird
Ja,
es für Eggestein auch reichen.
du
Sonst wird es
sagst
Eggestein.
es, er ist gelistet. Genau, aber du hast jetzt noch den Namen Zoll erwähnt. Ich meine, können wir übergehen in die zweite Halbzeit?
Ja, gerne.
Ich hatte, oder ich glaube, viele hatten sich erhofft, dass vielleicht Simon Zoller wieder zu einem Spieleinsatz kommt. Daraus ist jetzt auch wieder gar nichts geworden.
Nee.
Ja, leider. Ich weiß nicht, woran das lag. Oder ich glaube, man hätte ihn einfach wieder richtig gerne auf dem Platz gesehen.
Ja, vor allem, weil es, ne, das ist schon eben das, was, wo man sich halt auch immer fragt, was für einen Gründe muss es da geben? Gut, privat ist bestimmt im Hause Zoller ein bisschen mehr los gewesen als woanders. Er ist vor kurzem Vater geworden auch. Das herzlichen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Also, und da hat man auch vielleicht Kopf für andere Sachen, für die Phase als für Fußball. Das ist ja klar. Aber du holst auf der einen Seite wirklich so einen Bundesliga-erfahrenen Profi wie Zoller und der kriegt monatelang, kriegt der rein Fuß in die Tür, so dass er dann irgendwie mal von Anfang an ran darf oder auf jeden Fall nicht so, wo er besonders auffällt. Und dann auf der anderen Seite hast du so einen Joscha Kämmlein, der dann als 19-Jähriger herkommt, hat nur kaum im Profifußball irgendwie Minuten gemacht. Und dann ist er auf Anhieb sofort Stammspieler und ersetzt Jackson Irvine. So, und da fragt man sich so, okay, auf welchen Komponenten muss es denn scheitern bei Simon Zoller? Weil das wäre auch ein Spiel gewesen, gerade dann eben für die letzten 20 Minuten halt, wo es auch wir wieder ein bisschen mehr Platz hatten zum Kontern, weil Hertha gekommen ist. Da kannst du so jemanden immer bringen, gerade eben, weil derjenige, den er ersetzt hätte, Jo Eggestein jetzt auch nicht das überragendste Spiel gemacht hat. Und da kommt halt eben lieber ein Tjerk Scheller als ein Simon Zoller. Das ist halt dann, ja, schade.
Ja,
Tragisch.
voll. Irgendwie bleibt Zoller dann noch ein Stück weit die Blackbox. Und man kann das irgendwie nicht genau beurteilen von außen, woran das liegt.
Genau.
Sonst die zweite Halbzeit, wie hast du sie gesehen?
Ich habe sie auf jeden Fall mit zunehmender Spieldauer immer entspannter gesehen. Ich hatte dann, ich glaube, es gab so eine Phase ab der 70, also so 65. bis zu 75., 80., wo die Hertha echt gut im Spiel war, wo sie auch fast ein Tor fast schon verdient hätten, zumindest der Anschlusstreffer. Da habe ich schon natürlich sehr gehofft, dass wir dieses Gegentor nicht kriegen, weil logischerweise ist die Dynamik eines Fußballspiels kann auch sehr schnell von Toren beeinflusst werden. Und wenn da Hertha den Anschlusstreffer macht, dann kann das noch sehr ungemütlich werden für den St. Pauli für die letzten 20 Minuten. Aber da ging es mir schon immer mehr so, wie du das gerade am Anfang beschrieben hast, dass ich immer mehr Vertrauen in die Mannschaft, dann hatte er immer mehr die Sicherheit bei mir durchkam, dass da schon echt nichts schief gehen wird heute.
Ja, voll. Fand ich ähnlich. Also genau, ich glaube, es gab diese eine gute Chance für Scherhand, glaube ich, hieß er. Den Metz überragend abgerätscht und genau, ich glaube, das war dann doch mit Abstand die beste Chance für, oder die gefährlichste zumindest für die Hertha. Aber auch sonst fand ich, es gab so viele Szenen, wo die Hertha dann gut angelaufen ist und ich kann mich nur an die eine Szene von Wahl erinnern, wo er, der Spieler kommt ganz nah an ihn ran und er bleibt bis zur letzten Sekunde ruhig, hält sich alle Optionen offen und spielt dann einfach den freien Mann an. Und es war so ruhig und abgeklärt und souverän in so vielen Situationen, dass es genau, dass man wenig Angst hatte, dass dieses Spiel aus dem Ruder läuft. Genau,
Also
insofern.
was mir, achso, sorry, erzähl.
Nee,
Also
bitte.
was eine allgemeinere Angst, die ich da hatte, aber die existiert halt zum Glück anscheinend wirklich nur in meinem Kopf, war eben die Chance, nach der Niederlage vom HSV wirklich auf 10 Punkte wegzuziehen. Das ist dann wirklich dann, es, ich habe ja vor dem Spiel ja geschrieben, das könnte, wenn wir gewinnen, das könnte so eine krasse Vorentscheidung sein, den Punktenaufstieg. Da müsste schon so dolle viel in den folgenden Spielen in die Hose gehen, auch in Duellen, wo wir klar Favorit ins Spiel gehen, dass ich das einfach, muss ich auch zugeben, auch wenn ich von uns sowieso, aber auch sonst eher der Pessimistischer da bin. Ich kann mir gerade im Moment echt schwer vorstellen, wie Szenario, das eintreten soll, wenn das der St. Pauli den Aufstieg noch sich nehmen lässt und ich meine damit auch direkten Aufstieg. Also ich meine jetzt auch nicht Relegation, sondern ich meine Platz 1 oder 2. Ich kann mir vorstellen, dass gerade gegen Ende der Saison, dass wir, was wir am Anfang dann angefangen haben, darüber zu reden, dass wir Mahlfeld in Hannover verlieren. Dann, wenn da noch um was geht, vielleicht um das Derby verlieren, was natürlich sehr bitter wäre. Aber sowas ist ja drin, rein spielerisch, weil die Gegner gut sind. Aber wir werden doch nicht gegen Osnabrück zu Hause verlieren. Wir werden auch nicht zu Hause gegen, hoffentlich nicht gegen Paderborn, ich will jetzt nicht jinxen, aber ich glaube nicht, dass wir gegen Paderborn verlieren, dass wir gegen Elversberg verlieren zu Hause. Gerade die Heimspiele, das hat der Luke auch geschrieben bei uns in der Gruppe, gerade wenn die Heimspiele, die wir noch übrig haben, die relativ machbar klingen, wenn da kein Spiel mehr verloren wird, wovon ich ausgehe, was gut möglich ist, auch gegen Hansa, auch Hansa ist ja gerade alles andere, aber nicht zweitligatauglich. Wenn da zumindest Heimspiele dann geholt werden, dann sieht das halt richtig gut aus. Und dann hast du halt eben diese drei sehr, sehr, sehr späte Auswärtsspiele in Karlsruhe, in Hannover und in Mordor. Und da musst du halt gucken, dass du, selbst wenn du die drei verlierst, dass du in Nürnberg und in Wiesbaden dann auch noch vielleicht nicht verlierst eben. Und dann bist du aufgestiegen. So.
Ja, voll. Und es ist ja mega machbar. Ne? Ich meine, wir haben jetzt, fand ich,
Ja,
so wie du gesagt
ja.
hast, nochmal Big Points gegen Hertha gesammelt. Das gibt
Ja,
nochmal
komplett.
mehr Selbstvertrauen. Gegen Nürnberg kann es sehr gut sein, dass Dapo und Smith auch wieder zurück am Tisch sitzen, zurück am Tisch sind.
Vor allem,
Insofern, also.
was mir ja, ich habe ja mal am Anfang der Saison gerade, wo wir richtig angefangen haben, gut zu werden, sag ich mal, also 5-1 gegen Holstein, dann 3-1 gegen Schalke, dann Auswärtssieg in Berlin. Da habe ich ja gesagt, es wird interessant sein, wie diese Mannschaft auf Rückschläge reagiert. Also so rein ergebnistechnisch, was wird mal natürlich, ich habe da gesagt, was natürlich jeder wusste, dass es jetzt, dass wir mal ein Spiel verlieren werden. Und dann wird ja die Frage sein, wie kommen die halt zurück? Und man kann wirklich jetzt festhalten, jedes Spiel, was verloren wurde, sei es im Pokal, wo wir jetzt natürlich Elfmeterschießen, aber immerhin verloren haben, oder in Magdeburg, oder jetzt gegen
Okay.
Schalke, wurde mit einer sehr starken Leistung reagiert, mit einem Heimsieg reagiert. Also du hast ja verloren, du bist aus dem Pokal ausgeschieden. Du hast dann auch eine überragende erste Halbzeit gespielt gegen Fürth. Zweite Halbzeit war ein bisschen Struggle, aber auch da nochmal am Ende verdient gewonnen. Und zumindest in der ersten Halbzeit, erste gegen zweite damals, absolutes Statement gesetzt gegen Fürth. Dann das Spiel nach dem Spiel gegen Magdeburg hast du auch zu Hause gegen Braunschweig verdient gewonnen. Und dann jetzt hast du, nachdem man wirklich es auf Schalke richtig schlecht aussah, weil wir keinen guten Tag erwischt hatten, hast du jetzt Hertha rasiert. So. Und dann weißt du, der kann eben, das sind die Niederlagen, wo du halt mal verlierst, wie auf Schalke, wie auf Magdeburg, wo eine Mannschaft in eine sportliche Talfahrt kommen könnte. Aber das scheinen wir abgewendet zu haben, tatsächlich.
Ja, voll. Und ich glaube, wir haben jetzt auch die Angst abgewendet oder dem Fluch jetzt etwas entgegengesetzt, dass wir nur eine Halbserie können. Also ich meine, wir sind jetzt mitten in der Rückrunde, wir sind 8 Spiele gespielt. Es zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass der FC St. Pauli jetzt einbricht, so wie das ja vielleicht hätte erwartet werden können nach der Niederlage gegen Magdeburg oder jetzt gegen Schalke. Überhaupt nicht. Insofern, der Hype-Train rast mit neuer
Ja, ich
Geschwindigkeit.
war mal, ich hab mir echt, war mal echt gespannt, wann dieses Wort bei der heutigen Aufnahme fällt, weil wir das echt schon mittlerweile inflationär verwenden. Das
Ich
reimt.
finde, wir haben uns auch gut zurückgehalten, oder nicht?
Ja,
Spät erst gefallen.
geht so, ja, genau. ja, sehe ich halt auch so. Ich hatte jetzt einen wichtigen Gedanken, den ich jetzt aber allerdings tatsächlich verloren habe.
Ja,
Ach
vielleicht
so,
noch ein
genau.
Gedanke zum Spiel oder haben
Nee, allgemein ist wieder eingefallen. Ich habe sogar tatsächlich gerade durch die Antworten auf die Niederlagen bin ich mir sogar auch fast sicher, sollten wir tatsächlich mal ein Spiel verlieren, wie zum Beispiel jetzt ne, gegen Nürnberg auswärts, sollte das mal in die Hose gehen, weil der FC braucht auch noch Punkte und dann verlieren wir halt da bin ich mir sicher, dass zu Hause gegen Paderborn, dass sie zerfetzt werden. Also weißt du, dann denke ich, dann habe ich nicht mehr eben diese Angst, so, ah, okay, dann kommen wir vielleicht jetzt gegen Paderborn, wird es auch schwer. Natürlich ist Paderborn auch eine gute Mannschaft, da kann es auch immer, es ist auch nicht, das werden auch keine geschenkte 3 Punkte, aber ich traue dieser Mannschaft halt wirklich zu, auf Rückschläge mit Statements zu antworten. Und das ist, glaube ich, jetzt das krasseste Unterschied zu der Mannschaft 21-22, weil die konnte dann, die ist doch wirklich in eine sportliche Talfahrt gekommen. Und aus der gab es dann keinen Raus mehr. Da sind wir in der Rückrundentabelle auch 13. geworden. Jetzt sind wir tatsächlich Erster in der Rückrundentabelle. Und dazu kommt natürlich auch noch die Sicherheit, dass selbst wenn der St. Pauli mal ein Spiel verliert, das muss die Konkurrenz auch erstmal ausnutzen. Und die Konkurrenz ist gerade auch noch nicht in der Verfassung, wo ich jetzt Angst und Bange bin, dass da jetzt wirklich die eine gute Mannschaft gegen die andere, also weißt du, dass sie dann auch noch sehr viele Punkte aufholen werden.
Nee, voll. Ja, ganz im Gegenteil, ne? Also da geht ja mehr die Angst um. Oder ich meine, jetzt von, glaube ich, Platz 3 bis Platz 7 ist noch alles möglich mit dem Aufstieg. Ich meine, für Nürnberg jetzt auch ein wichtiges Spiel gegen uns, weil sie, glaube ich, auch noch mit eingreifen können oder einen wichtigen Schritt Richtung HSV machen können auf Platz 3. Genau. Aber die werden sich alle gegenseitig die Punkte wegnehmen und wir werden weiter davonziehen und dann werden wir hoffentlich so früh wie möglich den Aufstieg perfekt machen.
Ja,
Ja.
so das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber das natürlich jetzt, wenn du, haben wir noch nicht gesprochen, es ist Saliakas, fehlt ja gelb gesperrt in Nürnberg. Smead will wieder langsam spielen, hat man so gehört, aber wird wahrscheinlich gegen Nürnberg auch noch nicht zum Einsatz kommen. Afolayan fällt auch noch ein bisschen länger aus. Also da fehlen in Nürnberg
Netz.
sogar, Metz fällt aus, genau, da fehlen mir sogar 4 Stammkräfte in Nürnberg. Also das ist auch etwas, was Minimum interessant ist. Und da muss man auch halt gucken, also ich würde nach wie vor der Meinung, das sage ich halt schon, seitdem wir ja die erste Aufnahme in diesem Podcast gemacht haben, sage ich immer, man muss mit einem Punkt auswärts, egal bei wem, immer zufrieden sein. Und so bin ich auch in Nürnberg. Also wenn du in Nürnberg einen Punkt holen, jetzt eine Woche oder ein paar Tage davor, würde ich sofort mitnehmen, sofort unterschreiben. Natürlich sehen wir die bessere Mannschaft als Nürnberg, aber die haben auch, wie heißt diese türkische Spieler bei
Can
denen?
Uzun.
Can Uzun, genau. Der hat jetzt gerade auch wieder gegen Magdeburg das Siegtor gemacht. Der interessanteste Spieler gerade in der zweiten Liga. Wenn er einen guten Tag erwischt kann, ist er für ein, zwei Tore auch immer gut. Gerade wenn bei uns in der Abwehr Smith fehlt, Metz fehlt, Saliakas fehlt, die musst du doch mal alle ersetzen. Also wie gesagt, da würde ich im Vorfeld den Punkt mitnehmen aus Nürnberg. Hoffentlich werden es mehr. Aber
Ja,
da müssen wir auch ein bisschen realistisch auch sein, glaube ich.
Voll. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwie all die Spieler aufzähle, die fehlen, habe ich mega Bock auf das Spiel am Samstag und habe nicht das Gefühl, dass wir uns da jetzt verstecken müssten oder dass wir da die schlechtere Mannschaft werden oder so, überhaupt nicht, sondern da kommt Lars Ritzka rein, dann kommt meinetwegen Tjaak Scheller rein oder wir spielen mit Viererkette und dann stehen da Jibigawa und Hauke Wahl und wir werden trotzdem gewinnen
Ja,
in
vor
Nürnberg.
allem, ja, vor allem, weil jetzt ist halt wirklich die Phase der Saison, wo wir, was wir auch schon mal häufig gesagt haben, dass es jetzt einfach, das Gefühl ist, jedes Spiel einfach im Finale. Und das kommende Spiel ist immer ein bisschen ein größeres Finale als das Spiel davor. Und das ist jetzt auch in Nürnberg so. Du weißt jetzt schon, das wird der 26. Spieltag sein. 2 Drittel der Saison sind ja schon gespielt. Und du bist dann einfach, wenn du das Spiel auch halt siehst, wofür du auch, wie du auch gerade sagst, auch alle Chancen hast nach wie vor, dann ist die Euphorie ja noch größer. Dann sind 8 Spieltage vor Schluss auch mindestens 10 Punkte Vorsprung. Wo spielt dann mal der HSV? Das muss ich mal gucken. Aber da kann auch sein, dass die dann auch, obwohl die spielen zu Hause gegen Wiesbaden. Gut, das kann sein. Aber Holstein kann Punkte verlieren in Elversberg nächste Woche. Führt muss nach Rostock und wird auch ganz nett sein. Fortuna muss nach Osnabrück, kann auch, weil die Punkte, gerade die Mannschaften unten, gerade jeder ihren Punkt brauchen und auch dementsprechend spielen. Also interessant. Das Gute ist ja für uns fast schon mit Nürnberg, dass wir da bei einer Mannschaft zu Gast sind, die keine realistische Chance nach oben und nach unten hat. Also es
Ich
kann.
fand nach oben, oder wie viele Punkte stehen Sie hinter dem HSV? Vier
Fünf,
oder
fünf,
fünf?
fünf,
Na,
fünf.
guck mal.
Ja, aber dafür ist es schon wieder, dafür mussten sie wirklich eine Serie starten. Natürlich, mathematisch hat selbst, glaube ich, auch noch Schalke Chancen, 10 Punkte zum HSV. Also der Abstand vom HSV zu Schalke ist genauso wie von uns zu HSV. Also mathematisch, es geht ja noch natürlich auch da einiges. Wie du sagst, die halbe Liga kann noch den Platz sichern, aber realistisch finde ich es bei Nürnberg eher nicht. Aber wie
Ja,
gesagt,
oder zumindest wenn sie jetzt gegen uns nicht gewinnen sollten,
ja,
wird es immer
genau.
unwahrscheinlich.
Eine ganz wichtige Sache haben wir noch gar nicht tatsächlich erwähnt. Es fällt mir gerade auch zum Ende der Sendung ein. Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Fabian Hürzeler verlängert.
Ja, es ist schon so selbstverständlich geworden.
Ja, es ist
Ja.
halt, ja, deswegen ist es auch, ich glaube tatsächlich, dass nach wie vor aber sich an der Sache nichts geändert hat, dass er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nächste Saison auch nicht unser Trainer werden könnte, auch wenn wir aufsteigen. Weil es heißt einfach nur, dass du wahrscheinlich als Verein fürstlich entlohnt wirst, wenn du ihn ziehen lässt. So. Und das ist halt sehr gut. Soweit das auch natürlich gerade beim Bundesliga-Aufstieg wird das Geld eine wichtige Rolle spielen, tatsächlich auch bei den Neuverpflichtungen. Ich meine, so viele Spieler werden wir sehr wahrscheinlich kaufen, aber wir werden zumindest bei freien Spielern ein Gehalt anbieten müssen, die auch gute Namen auch eher bereit sind, zu St. Pauli zu kommen.
Chukwuemeke zum
Und
Beispiel.
wenn dann der Trainer wegfallen sollte, den ich mir nicht wünsche, aber wenn der Trainer wegfallen sollte, dann ist es natürlich gut, dass du für ihn eine sehr, angenommen, sehr hohe Ablöse kriegst als eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von, weiß ich nicht, 1 Million Euro oder 500.000 Euro oder sowas. Also ich freue mich, dass der Vertrag verlängert wurde. Es besteht immer noch eine Restchance, gerade wenn wir aufsteigen, dass Fabian Hürzeler sich auch mal ohne Druck bei einem abstiegsgefährdeten Erstligisten ausprobieren möchte als Trainer, wo er wirklich seine Ideen noch viel weiterentwickeln kann, seinen Fußball. Also es ist auch nicht so, dass er zwingend gehen muss. Aber gerade wenn du siehst, gerade in der ersten Liga, denke ich da in erster Linie an Wolfsburg oder wie der Trainermarkt da in Bewegung kommt, da kann es noch schon so sein, dass der St. Pauli da wird ziehen lassen müssen.
Ja,
Aber
voll.
umso schöner, wie gesagt, dass da eben jetzt der Vertrag unterschrieben ist und dass nur im Falle einer hohen Ablöse, mindestens siebenstelligen Ablöse, möglich sein wird, hoffe ich zumindest.
Ja.
Oder schätze ich die Ablösesumme jetzt für so einen Trainer ganz hoch ein, wenn ich sage, 1 Million Euro, 2 Millionen Euro Ablöse, das finde ich schon angemessen. Wenn du hörst, dass für Nagelsmann damals, glaube ich, die Bayern 20 Millionen gezahlt haben in Leipzig,
Kannst du für Hürzel auch mal 1, 2 Millionen ausgeben?
ist so.
Ja, nee,
Ist so.
voll. Total. Ich finde auch, wir können uns jetzt erstmal freuen. St. Pauli hat gut verhandelt. Und dann hoffen wir darauf, dass es so schnell wie möglich dann irgendwie eine Eindeutigkeit gibt für die nächste Saison, ob mit Hürzeler oder ohne. Werden wir dann ja sehen. Genau.
Wirst du das Spiel verfolgen können gegen Nürnberg?
Ja, genau. Ich glaube, ich gucke das hier in der Kneipe mit ein paar anderen St. Pauli-Fans und genau, tippe auf ein 3-1. Auswärtserfolg. Wie sieht es bei dir aus? Wo kannst du es gucken? Wie guckst du es? Was ist
Ich
dein Tipp?
guck's, ich guck's, ich guck's zu Hause bei mir. Aber mit dem Tippen ist es echt schwierig, gerade an Anbetracht der Verletztenliste, die wir gerade haben. Also ich weiß, dass, also ich würde sofort tippen, dass wir nicht verlieren, das ist ja klar, da bin ich sehr optimistisch. Da ist sozusagen wieder mein Glaube zurückgekehrt in diese Mannschaft, also gerade was, wie gesagt, Schwierigkeiten angeht, also den Umgang mit Schwierigkeiten, so meine ich das. Und ich bin aber auch trotzdem, also ich komme auch mit dem Sieg mit, aber ich glaube tatsächlich 1-0, St. Pauli. Ich sehe die
Ja.
drei Tore, ich sehe nicht, wer die drei Tore schießen könnte. Gerade wenn Afolayan fehlt. Schwierig. Es wird schwierig sein.
War das nicht letzte Saison, dass wir 4-3 in Nürnberg gewonnen haben?
Nee, letzte
Oder
Saison war der
war das
erste Sieg von
vorletzte Saison?
Hürzeler. Letzte Saison war das ein 1-0 in Nürnberg, Kopfball Medic. Das war das allererste Spiel von Hürzeler.
Aber sonst war doch
Das.
dann vorletzte Saison dieses ganz verrückte Spiel, wo du, glaube ich, auch Adam Jugauer und so getroffen hat und wo wir auch
Ja, aber das war auch nicht 4-3, sondern 3-2.
oder 3-2.
Das war Burgstaller, Paccarada und Schwiegauer.
Ja, guck mal. Fagerada Burgstaller nicht mehr da, aber
Und
dann
das andere
Union.
Spiel und das andere Spiel in der Hinrunde, das letzte Saison, wo wir beide sogar im Stadion waren, das war auch ein 3-2, wo wir 3-0 geführt haben
Erster
und dann
Spieltag war das, genau.
und das am ersten Spieltag und dann nochmal in Nürnberg am Ende 2 Tore gemacht hat. Ja.
Ja, Leute, da hat Sultan jetzt wieder sein Lexikonwissen ausgepackt. Sehr gut.
Dafür bin ich
10
da.
Punkte.
Dafür bin ich da. Ja, okay. Ja, getippt haben wir. Ich sage 1-0, du sagst 3-1. Wer macht denn wieder die Tore bei dir? Die drei.
Gbigawa macht eins. Hauke Wahl, ich will endlich, also ich möchte mal wieder geile Kopfballtore nach Ecken sehen.
Also ich muss immer ganz gut, Hauke,
Und Zoller macht eins, komm.
eigentlich war die Sendung jetzt vorbei, aber wo du jetzt Hauke ansprichst, dann muss ich auch nochmal dazu was loswerden, weil wenn man lobt auch immer an die Bornemann jetzt auch für seine Verlängerungen und für die eben diese offensichtlichen Verpflichtungen, wenn das Alias Saad jetzt richtig abgeht. Aber was ist bitte Hauke Wahl für eine Verpflichtung? Was
Ja, ist unglaublich.
spielt er denn auch wieder alles weg, auch jetzt gegen die Hertha? Es strahlt einfach so eine Sicherheit aus. Er ist einfach so zweikampfstark. Es macht einfach so Bock, ihm beim Verteidigen zuzusehen. Das ist unglaublich. Also wirklich, ich bin total happy. Solange Hauke Wahl mit Jackson Irvine und Alisha Kämmlein auf dem Platz ist, dann kann auch in Nürnberg nichts schief gehen, solange, also wie gesagt, das
Ich fand auch
Verletzte
voll.
hin oder her, deswegen tippe ich auch zu null. Und bei das eine Tor bei mir, das macht Elias Saad.
Oh, nehme ich auch gerne. Ja, Elias hat nämlich auch gerne. Wir haben, guck mal, ich höre doch schon Lukas irgendwie rufen. Wir haben gar nicht gesagt, ob das Spiel jetzt gegen die Hertha Kampf von der Klasse ist. Ich meine, es ist ein Selbstläufer, aber trotzdem fällt mir gerade ein, sonst gehen wir hier wieder aus der Sendung raus und ich sehe die wütenden Anrufe aus Mexiko oder so.
Ach wo? Ach so?
Jetzt habe ich es vielleicht gedroppt.
Das hast du gesagt?
Wo Lukas sich vielleicht aufhält aktuell.
ja, ich würde sagen, Kampf. Ich würde da mitgehen.
Ja.
Nee, klasse. Das war wirklich schon echt fantastisch. Aber, ach, noch eine andere Sache, die ist mir gerade einfällt. Also ich glaube, klasse gehst du mit, ne? Oder
Ja, voll,
wollen wir
voll,
noch
voll,
diese
voll.
Rubrik jetzt hier noch vertiefen?
Nee,
Ich
nee,
glaube,
nee.
nee, nee.
Ich wollte es nur nochmal mit aufnehmen.
Was der andere, ich glaube, jetzt ist eine wenn ich einen Wunsch frei hätte, sollten wir tatsächlich aufsteigen, ist, dass der FC St. Pauli, oder dass es einigermaßen noch realistisch sein soll, dann wäre, dass der FC St. Pauli alles unternimmt, um Fabian Reze zu verpflichten, damit er für uns aufläuft. Also ich habe wirklich,
Es wird zu gut passen, ne? Es
ich
wäre
würde
ein
auch, hab
Match.
wäre einfach zu viel, also zu gutes Spiel von ihm gesehen wieder. Und nicht nur, was das Fußballische angeht, sondern was das Kämpferische angeht, wie er sein Team mitreißen will. Also so ein Spieler, muss ich sagen, wenn wirklich Hertha nicht aufsteigt, wonach es aussieht, und wenn wir aufsteigen, wonach es zum Glück auch aussieht, dann könnte das da bitte matchen, ja? Da können wir
Guck
uns eine.
mal, dann haben wir doch das neue Trio vorne, Saad, Reze und dann holen wir noch Ragnar Ache und dann haben wir doch einen
Denkst
perfekten
du, dass
Dreiersturm.
Elias Saad bei möglichen Bundesliga-Aufstieg in der ersten Liga auch spielen würde, für St. Pauli?
Ja, komm, das
Das
denke ich doch so.
denke ich nämlich nicht, aber das können wir vielleicht irgendwann mal vertiefen, wenn der Bundesliga-Aufstieg feststeht, nicht, dass wir zu früh zu hoch träumen.
Ja,
Ich
voll.
denke nämlich, ich habe nämlich sogar gerade beim Hertha-Spiel darüber nachgedacht, es gibt wirklich drei, vier Spieler nur, wo ich sagen würde, dass du mit denen auch in der ersten Liga zocken kannst, in der Startelf. Und dazu gehört auch nicht Elias Saad tatsächlich, aber da wie gesagt, können wir
Guck
irgendwann
mal.
nochmal, wenn es sicher ist, können wir nochmal.
Voll. Ich finde auch, haben wir einen guten Cliffhanger jetzt eingebaut. Wenn
Jo.
ihr jetzt gespannt seid, wen Scholten jetzt meint oder Soltan jetzt meint hier als Spieler, dann bleibt dran und vielleicht klären wir es in der nächsten Folge auf.
Schreibt uns eure Vermutung gerne an ifyoucanheroes@gmail.com. Schreibt uns Hinweise, wo sich Lukas befindet, falls ihr den seht. Es könnt uns auch zukommen lassen. Sonst könnt ihr uns sehr gerne bewerten auf Spotify, auf Apple Podcasts und sonst wohin auch ihr hört. Ja, und wir hören uns nach dem hoffentlichen Auswärtssieg im Frankenland.
Ja, genau. Tut, tut. Ciao, ciao.
Tschüss.